Was man nicht im Kopf hat, muss man in den Fingern haben. Liebe Brüder und Schwestern, jung und alt, wir haben ja Ferienzeit und so sitzen wir einmal für 6 Wochen in unserer gemeinsamen Betrachtung des ersten Buches Moses aus, damit die von uns, die in dieser Zeit Jahresurlaub machen, nicht den Anschluss und den Überblick verlieren. Wir betrachten also in dieser Zeit einzelne Themen. Und Manuel hat ja vergangenen Sonntag schon einmal einen sehr guten Anfang gemacht, indem er uns daran erinnerte, dass wir uns nach dem Willen Gottes einander annehmen und unsere Nächsten höher achten sollen als uns selbst. Heute nun wollen wir uns einer weiteren Erinnerung zuwenden. Das Thema: Ja, doch, es ist gleichermaßen gewichtig. Und aber noch grundlegender. Deshalb wird heute viel vom Wort Gottes zu lesen und dann der Kern des Gelesenen zu betrachten sein. Doch seid getrost, eure Finger werden heute keinen Schaden nehmen, weil es dabei sehr viel zu blättern geben würde. Ihr habt die Verse, um die es geht, als einen Ausdruck erhalten. Und auch da braucht ihr euch nicht zu fürchten. Ich werde euch nicht diese 6 eng beschriebenen, eng bedruckten DIN A4 Seiten vorlesen, sondern nur einen Teil der gelb unterlegten Verse, die ich für die wichtigsten und grundlegendsten halte. Übrigens könnte der eine oder andere denken, warum liest uns der Peter während der Predigt so viel vor? Dankenswerterweise hat uns Mike am vergangenen Sonntag in der ersten Stunde auf einen sehr wenig beachteten Auftrag des Herrn hingewiesen, den wir in 1. Timotheus 4, Vers 13 finden. Das schlagen wir doch einmal ganz kurz auf. In 1. Timotheus 4, Vers 13 ermahnt der Paulus den Timotheus: Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Ich folge also, wenn ich euch hier aus der Schrift vorlese, nur einem Befehl des Herrn. Nehmen wir einfach mal den Ausdruck zur Hand und folgen dem, was der Herr uns in seinem Wort sagt. Ich will die Versstellen dazu nicht angeben, ihr braucht nur dem gelb unterlegten zu folgen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Und ich werde deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und deine Nachkommen alle diese Länder geben. Und mit deinen Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass Abraham meiner Stimme gehorcht und meine Vorschriften gehalten hat, meine Gebote, meine Ordnungen und meine Gesetze. Und er, Mose, nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sagten: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, damit ihr nicht ihre Knechte sein solltet. Und ich habe die Stangen eures Joches zerbrochen und euch aufrecht gehen lassen. Wenn ihr mir aber nicht gehorcht und nicht alle diese Gebote tut und wenn ihr meine Ordnungen verwerft und eure Seele meine Rechtsbestimmungen verabscheut, so dass ihr nicht alle meine Gebote tut und dass ihr meinen Bund brecht, dann werde ich meinerseits euch dieses tun. Ich werde Entsetzen über euch verhängen, Schwindsucht und Fieberglut, die Augen erlöschen und die Seele verschmachten lassen. Und ihr werdet vergeblich euren Samen säen, denn eure Feinde werden ihn verzehren. Und es wird geschehen. Dafür, dass ihr diesen Rechtsbestimmungen gehorcht, sie bewahrt und sie tut, wird der Herr, dein Gott, dir den Bund und die Güte bewahren, die er deinen Vätern geschworen hat. Siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorcht, die ich euch heute gebiete. Und den Fluch, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes nicht gehorcht und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, abweicht, um anderen Göttern nachzulaufen, die ihr nicht kennt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihr sollt ihn fürchten. Seine Gebote sollt ihr halten und seiner Stimme gehorchen. Ihm sollt ihr dienen und ihm anhängen. Du hast heute den Herrn sagen lassen, dass er dein Gott sein will und dass du auf seinen Wegen gehen und seine Ordnungen und seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen bewahren und seiner Stimme gehorchen willst. So gehorche der Stimme des Herrn, deines Gottes, und tue seine Gebote und seine Ordnungen, die ich dir heute befehle. Und der Herr, dein Gott, wird dir Überfluss geben bei allem Tun deiner Hand, an der Frucht deines Leibes und an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackerlandes, für dich zum Guten. Denn der Herr wird sich wieder über dich freuen zum Guten, wie er sich über deine Väter gefreut hat, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst, um seine Gebote und seine Ordnungen zu halten, die in diesem Buch des Gesetzes aufgeschrieben sind, wenn du zum Herrn, deinem Gott, umkehrst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht und bist über die Beute hergefallen und hast getan, was in den Augen des Herrn böse war? Und Saul antwortete Samuel: Ich habe der Stimme des Herrn gehorcht und ich bin den Weg gegangen, den der Herr mich gesandt hat. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an Amalek den Bann vollstreckt. Samuel aber sprach: Hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken besser als das Fett der Widder. Gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Ach, wie konnte ich nur hassen die Zucht? Wie konnte mein Herz nur die Mahnung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme all derer, die mich unterwiesen, dass ich mein Ohr meinen Lehrern nicht zuneigte. Ich sage, dem Befehl des Königs gehorche, und zwar wegen des Eides Gottes. Das Reich und die Herrschaft und die Größe der Reiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und ihm gehorchen. Die Menschen aber wunderten sich und sagten: Was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? Und sie entsetzten sich alle so, dass sie sich untereinander befragten und sagten: Was ist dies, eine neue Lehre mit Vollmacht? Und den unreinen Geistern gebietet er, und sie gehorchen ihm. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Ihr lief gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern, in Einfalt des Herzens, als dem Christus. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Sklaven, gehorcht in allen euren irdischen Herrn, nicht in Augendienerei, als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet, habt keinen Umgang mit ihm, damit er beschämt werde. Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht nützlich für euch. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. So schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Ein Auge, das den Vater verspottet und den Gehorsam gegen die Mutter verachtet, aushacken werden es die Raben am Bach und auffressen die jungen Adler. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und die Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorchsam, Zorn und Grimm. Denn wie durch des einen Menschen ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Wisst ihr nicht, dass wenn ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht, entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit? Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um ein Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Wie er auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott begrüßt als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Als Kinder des Gehorsams nun passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Soweit zunächst Gottes Wort. In dem, was wir jetzt gehört und gelesen haben, gibt es zwei Schlüsselworte, die den Kern unseres heutigen Themas repräsentieren. Diese beiden Schlüsselworte bezeichnen den Tatbestand des Gehorsams und die Tätigkeit des Gehorchens. Das sind beides Worte, die wir nicht so gerne hören. Wir werden uns aber damit befassen müssen, denn im Buch unseres Vaters im Himmel, in seinem Liebesbrief an uns, ist 25 Mal vom Gehorsam die Rede. Und weitere 87 Mal ist Gehorchen das Thema. Davon jeweils 23 Mal beziehungsweise 27 Mal im Neuen Testament, also in unserem eigentlichen Lehrbuch. Wer von euch regelmäßig die Herrnhuter Losungen liest, der weiß, dass es nicht nur die Tages- und eine Jahreslosung gibt, sondern auch eine Monats- und sogar eine Wochenlosung. Unsere derzeitige Monatslosung beispielsweise steht in Philipper 1, Vers 9. Da heißt es, und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und Einsicht. Und weiter bis Vers 11, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Unsere heutige Wochenlosung finden wir in Lukas 19, Vers 10. Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dies nur als Beispiele. Aber die Monatslosung des vergangenen Monats Juni unterstreicht unser heutiges Thema, denn der Losungsvers Apostelgeschichte 5, Vers 29 bildet seinen Kern. Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Und genau diesen Vers wollen wir uns nun ein wenig näher betrachten. Was bedeutet er für jeden Einzelnen von uns? Was sagt er überhaupt genau aus? Inwieweit bin ich, bist du ein Betroffener? Was wird von mir, was wird von dir erwartet? Es geht um 7 Worte. Wir erinnern uns, 7 ist die Zahl der Vollständigkeit. Das zeigt uns, mit diesem Vers ist alles gesagt, was die Pflicht eines Christen, was die Grundlage eines Lebens mit Gott betrifft. Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Wer ist eigentlich Mann? Was bedeutet eigentlich müssen? Welche Eigenschaft Gottes steht hier im Vordergrund? Was bedeutet mehr als? Wie geht ein Gehorchen? Und um welche Menschen handelt es sich denn hier? Natürlich kann man über einen solchen Vers einfach hinweggehen, wie über jeden anderen auch. Aber wenn ich mir nicht mehr Gedanken darüber mache, als nur die Schrift zu entziffern und oberflächlich den Sinn zu streifen, dann werde ich nicht erfassen, welche Tiefe dieser Vers hat und damit in mein Leben eingreift. Da gibt es in unserer schönen deutschen Sprache das kleine Wörtchen Mann. Es hat offenbar mit unserem Thema zu tun, aber was bedeutet es eigentlich? Wer ist eigentlich Mann? Schauen wir uns das einmal sprachlich an. Fetischisten, Satanisten, Okkultisten, Feministen, Emanzen und Dominanzen, Journalisten, Juristen und Politiker wollen allesamt etwas anderes, etwas Sexistisches und darum Gefährliches aus diesem kleinen, unschuldigen Wörtchen Mann herauslesen. Ist dieses Wörtchen Mann etwa so zu verstehen? Genau. Oder bildet dieses Wörtchen Mann vielleicht eine Unterscheidung? Wie es manche Feministinnen gerne sehen? Oder hat man unter dem Wörtchen Mann schlicht eine Gleichsetzung vor sich? Mann gleich Mann allgemein, wie es sich die Frauenrechtlerinnen auf die Fahnen geschrieben haben. Nichts von alledem trifft zu. Wer solche sprachlichen Verrenkungen macht, stellt damit eindrucksvoll unter Beweis, dass er der eigenen Muttersprache nicht mächtig ist. Denn unser Wörtchen Mann ist nur eine sprachliche Abschleifung. Mann kommt von Althochdeutsch Mannequin. Mannequin ist ein im Alt- und Mittelhochdeutschen noch unverändert gebrauchtes Wort aus der germanischen Ursprache, das ganz einfach die Menschheit bzw. das Menschsein bedeutet. In anderen germanischen Sprachen hat sich das Wort anders abgeschliffen, so zum Beispiel im Englischen. Da wurde aus Humanikin, das Menschsein, das Wort Human. Human gleich Humanikin gleich das Menschsein. Wer also diese Unterscheidung trifft, Mann, Schrägstrich, kleingeschrieben Frau, sagt damit gleichzeitig, dass Frauen keine Menschen sind. Ganz einfach eine sich selbst erklärende Gleichung. Mann gleich Menschsein, kleingeschrieben Frau. Soweit die weltlich-sprachliche Klarstellung, nun die biblische. Ihr könnt eigentlich wieder das Anfangsbild jetzt drauflegen. Schlagen wir einmal 1. Mose 4, Vers 26 auf. Da lesen wir, damals fing Mann an, den Namen des Herrn anzurufen. Wer fing an? Die Männer? Die Frauen? Die Kinder? Die Reichen? Die Armen? Die Vögel? Die Tiere des Feldes? Nein, die Menschen. Mann, das sind nicht einige, sondern die Menschen. Weiter, wir lesen in 1. Mose 6, Vers 21, da sagt Gott zu Noah, nimm dir von aller Speise, die man isst, und sammle sie bei dir, dass sie dir und ihnen, nämlich den Tieren bei dir, zur Nahrung diene. Ja, ist denn die Speise der Armen eine andere als die der Reichen? Ist denn die Speise der Tiere eine andere als die der Menschen? Oberflächlich betrachtet ja. Aber hier stellt Gott klar, dass alle Speise eine ist. Denn alle Speise dient Mensch und Tier zur Nahrung. Und dass alle der Speise bedürfen. Mann, das sind nicht einige, sondern alle Menschen. Weiter. Wir lesen in 1. Mose 16, Vers 10, da sagt Gott zu Hagar, ich will deine Nachkommenschaft mehren, dass man sie nicht zählen kann. Wer soll Hagars Nachkommenschaft nicht zählen können? Sarai? Abraham? Isaak? Künftige Geschlechter? Mann, das sind nicht einige, sondern alle Menschen. Noch einmal weiter. Wir lesen in 2. Mose 9, Vers 16, da lässt Gott den Mose zum Pharao sagen, eben deshalb habe ich dich bestehen lassen, um dir meine Macht zu zeigen, damit man meinen Namen verkündige auf der ganzen Erde. Wer soll den Namen Gottes verkündigen? Pharao? Die Ägypter? Die Israeliten? Philister? Griechen? Götzendiener? Mann sind nicht einige, sondern alle Menschen. Daraus folgt, sagt Gott Mann, so meint er alle Menschen. Weiter in unserem Vers, da heißt es jetzt, man muss. Was heißt denn eigentlich müssen? In Lukas 24, Vers 46 heißt es, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in 2. Mose 20, den Versen 3 und 7, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. In 3. Johannes 6 schreibt Johannes an Gaius, du wirst wohl tun, wenn du sie zur Reise ausstattest, wie es Gottes würdig ist. Im Psalm 10, Vers 13 fragt betrübt der Psalmist, warum darf der Gottlose Gott verachten? Und in 5. Mose 12, Vers 15 sagt Gott, der Herr zu seinem Volk, doch magst du ganz nach Herzenslust schlachten und Fleisch essen. Wo liegt hier der Unterschied im Handeln? Wenn es heißt mögen, du magst, dann darf deine Herzenslust die Richtschnur sein. Dann setzt dich dein Gott in die Freiheit, dann kannst du ganz nach eigenem Belieben handeln. Er sagt dir gleichsam, erreiche das Ziel auf deine Art. Wenn es heißt dürfen, du darfst, dann wird von dir erwartet, dass du eine Entscheidung triffst. Dann kannst du handeln, wie es dir richtig erscheint, dann kannst du tun, was recht ist vor deinen Augen. Aber du könntest ungerade Wege gehen und so das Ziel verfehlen. Das biblische Wort dafür ist Sünde. Wenn es heißt werden, du wirst, dann kannst du dazu beitragen, dass das Wort des Herrn sich erfüllt. Dann kannst du deine Treue zum Herrn unter Beweis stellen. Dann kannst du handeln nach deiner Bereitwilligkeit. Aber du könntest deine Weise vor seine Weise setzen und so das Ziel verfehlen. Das biblische Wort dafür ist Sünde. Wenn es heißt, sollen, du sollst, dann musst du dein Tun nach dem Willen des Herrn richten. Dann kannst du dein Handeln in sein Belieben stellen. Dann kannst du ein Ja finden zu den Wegen des Herrn. Aber du könntest immerhin sein Wollen verleugnen und so das Ziel verfehlen. Das biblische Wort dafür ist Sünde. Wenn es heißt müssen, du musst, dann gibt es keinen Weg am Willen Gottes vorbei. Dann ist deine Entscheidung nicht gefragt. Alles, was nicht ihn meint, verfehlt das Ziel. Das biblische Wort dafür ist Sünde. Daraus folgt, wenn Gott sagt, man muss, dann kommt niemand, kein Mensch und kein Engel an seinem Willen vorbei. Weiter in unserem Vers, da heißt es jetzt, man muss Gott. Wer ist Gott? Er sagt es uns in seinem Buch. Amos 5, Vers 16, der Gott der Heerscharen. 1. Mose 24, Vers 3, der Gott des Himmels und der Erde. Offenbarung 22, 6, der Herr, der Gott der Geister der Propheten. Offenbarung 16, Vers 11, der Gott des Himmels. Philipper 4, Vers 9, der Gott des Friedens. Römer 15, Vers 5, der Gott des Ausharrens. Psalm 68, Vers 20, der Gott der Rettungen. Psalm 29, Vers 3, der Gott der Herrlichkeit. Psalm 65, Vers 5, der Gott unseres Heils. 2. Korinther 1, Vers 3, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Epheser 1, Vers 3, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. 1. Thessalonicher 3, Vers 13, unser Gott und Vater. Psalm 42, Vers 8, der Gott meines Lebens. Was für einen Sinn kann es haben, ihr Lieben, sich Gott sowohl als das Höchste als auch als unpersönlich zu denken, wie es heute weithin Mode geworden ist. Wenn das wahr wäre, wenn Gott keine Person wäre, dann würden Gott bestimmte menschliche Attribute wie Verstand, Wille, Gefühl und Moral fehlen. Er, oder in diesem Fall es, wäre weniger menschlich, nicht mehr. Das Unpersönliche würde auf bestimmte Weise höher angesehen als das Persönliche. Aber das stellt die Dinge genau auf den Kopf. Und wir denken und leben normalerweise auch nicht so. Wir bringen einem Professor mehr Respekt entgegen als einer Kartoffel. Und das aus gutem Grund. Der Professor besitzt persönliche Attribute. Denken, wollen, fühlen, Moral, von denen auch die feinste Pfälzerkartoffel nicht einmal zu träumen wagt. Ebenso weiß ein persönlicher Elektriker, wie die Kabel in euren Häusern zu reparieren sind. Die unpersönliche Elektrizität weiß überhaupt nichts. Ein persönlicher Klempner kann euren Abfluss in Ordnung bringen. Das unpersönliche Wasser hilft da gar nichts. Wir vergeben Literaturpreise an Autoren, nicht an Papier. Oscars an Schauspieler, nicht an Zelluloid. Und Medaillen an Sportler, nicht an ihre Schuhe oder Trikots, obwohl ich gehört habe, dass sowas auch schon vorkommen soll. Da ist es nur vernünftig, wenn wir Gott die Ehre geben und nicht seiner Schöpfung. Wenn wir den Schöpfer ehren und nicht sein Geschöpf. Bei einer Studienkonferenz im Missionsseminar in Korntal pries ein junger Theologe in schwärmerischen Tönen die Seligkeit christlichen Lebens. So fleischlich gefühlsbetont, dass es einem mit Verlaub, ihr Lieben, hätte übel werden können. Da erhob sich der ehrwürdige Theologieprofessor Adolf Schlatter, packte mit hartem Griff einen Stuhl, hob ihn an, stieß ihn krachend auf den Boden und rief in die erschrockene Stille, darauf kommt es gar nicht an, dass der Vikarius jeden Morgen ein glückliches Herzchen hat, sondern dass wir den Willen Gottes tun. Gott ist unser Herr, der Mittelpunkt unseres Lebens. Weiter in unserem Vers, da heißt es jetzt, man muss Gott gehorchen. Wir haben in Markus 4, Vers 41 gelesen, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Und in Lukas 17, Vers 6, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzle dich und pflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. In Jakobus 3, Vers 3 fanden wir, wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Und in Nehemia 9, Vers 17, und sie weigerten sich zu gehorchen und dachten nicht mehr an deine Wundertaten. Ein englischer Kaufmann sandte einen Dampfer nach Indien und gab dem Kapitän schriftliche Anweisung mit, wie er die Ladung verkaufen und was er zurückbringen solle. Der Kapitän aber sah, dass er mehr Geld machen könnte, wenn er eine andere Ladung heimbrächte. Er tat es und erzählte für seinen Reeder 40.000 Mark mehr. Bei seiner Rückkehr nach England erhielt er sein Gehalt und eine weitere Geldsumme als Prämie, wurde hierauf aber sofort entlassen. Als er ganz erstaunt nach dem Grund fragte, gab ihm sein Chef zur Antwort: Ich kann keinen Angestellten in meinem Dienst behalten, der den Weisungen nicht gehorsam ist. In 1. Samuel 15, Vers 22 sagt uns der Prophet: Gehorchen ist besser als Schlachtopfer. In Jakobus 1, Vers 22 sagt uns der Apostel: Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Übrigens, horchen und hören haben, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr viel miteinander zu tun. Sie kommen aus dem gleichen Ursprung, haben den gleichen Wortstamm und sind daher im gleichen Bedeutungsrahmen angesiedelt. Horchen ist das aktive, hören das passive Wort. Was in der englischen Sprache die Verlaufsform ist, die anzeigt, dass ein Tun, ein Geschehen weiter andauert, ist in der deutschen Sprache die Vorsilbe ge. Sie zeigt an, dass die Tätigkeit, das Geschehen, dem sie vorangestellt ist, dauerhaft weiter wirkt. Wenn wir jetzt diese Tatsache im Hinterkopf behalten und dabei beachten, dass Horchen und Hören denselben Wortstamm haben und daher im selben Bedeutungsfeld stehen, dann bekommt Gehorchen eine ganz neue Bedeutung. Und wir verstehen, wie es uns persönlich betrifft. Dann erkennen wir, Gehorchen ist Gehören. Wenn wir jemand gehorchen, dann gehören wir dem, dem wir gehorchen. Das glaubt ihr mir nicht? Nun gut, lassen wir das Wort Gottes diese Frage klären. Schlagen wir doch einmal Römer 6, Vers 16 auf. Römer 6, Vers 16. Da steht: Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit? Wem gehörst du? Weiter in unserem Vers, da heißt es jetzt: Man muss Gott mehr gehorchen als. In Lukas 12, Vers 23 lesen wir: Das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Und in Johannes 21, Vers 15: Simon, Barjona, liebst du mich mehr als diese? Ein Mehr kennzeichnet das Verhältnis zwischen zwei Größen. Hier geht es aber nicht um das Ausmaß unseres Gehorsams. Es heißt ja nicht, man muss mehr gehorchen, Punkt. Das würde bedeuten, dass von uns bereits ein gewisses Maß Gehorsam geleistet würde und nur gesteigert werden muss. Hier geht es aber um die Frage, wem wir gehorchen. In unserem Vers heißt es nämlich, mehr gehorchen als. Das deutet an, dass es mehr als einen gibt, der Gehorsam von uns fordert. Auf der einen Seite steht Gott, der als unser Schöpfer den Gehorsam seines Geschöpfes einfordert. Auf der anderen Seite steht der Widersacher, der mit seinen Techniken Sünde, Verführung, List und Betrug Gehorsam gegenüber seinen Lügen verlangt. Wem gehorchen wir eigentlich wirklich? Weiter in unserem Vers. Da heißt es jetzt, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Schlagen wir noch einmal Vaters Buch auf. In 1. Johannes 5, Vers 9. Da wird uns erklärt, wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Und Kolosser 3, Vers 23 fordert von uns, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Was steht dem entgegen? Nur die Menschenfurcht. Aber was sagt uns Gottes Wort dazu? In Sprüche 29, Vers 25 lesen wir, Menschenfurcht stellt eine Falle, wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Nachdem wir jetzt alles das wissen, was wir bisher besprochen haben, was sagt uns unser Vers im Hinblick darauf, Täter des Wortes zu sein und nicht allein Hörer? Was heißt es für uns, Gott zu gehorchen und nicht dem Widersacher in die Menschenfurchtfalle zu gehen? Könnte es vielleicht sogar so sein, dass Gott für uns eine spezielle Aufgabe geschaffen hat, die wir in seinem Auftrag mit seiner Hilfe und in seiner Kraft erfüllen sollen? Ja, natürlich, wir sagen ja immer, Gott hat uns geschaffen zu seiner Verherrlichung. Aber, liebe Geschwister, wie geschieht denn diese Verherrlichung? Oh, sagst du, im Lobpreis. Ja, aber was ist denn ein Lobpreis? Wie lobpreisen wir denn unseren Herrn? Zumal der Herr uns selbst mahnt, plappert nicht wie die Heiden, die viele Worte machen. Der Lobpreis besteht doch nicht in Worten. Ganz gleich, ob sie geredet oder gesungen werden. Der Lobpreis besteht im Tun und in einer Herzenshaltung. Das ist keine Frage des Gehorsams. Also muss die Verherrlichung Gottes durch uns eine andere Grundlage haben. Schauen wir doch noch einmal in die Heilige Schrift und lassen uns von Gott sagen, zu welchem Zweck er uns geschaffen hat. Schlagen wir dazu Epheser 2, Vers 10 auf. Epheser 2, Vers 10. Da heißt es, denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind also geschaffen, um Gottes Werke zu tun. Können wir das selbst? Können wir das allein? Nein. Kann uns unser Wissen, kann uns unser Talent da helfen? Nein. Können unsere Fertigkeiten, kann uns unser Besitz helfen? Nein. Können uns Menschen dabei helfen? Nein. Um den Auftrag zu erfüllen, zu dem Gott uns geschaffen hat, um die Aufgabe zu lösen, die der Grund für unsere Existenz ist, hilft uns nur unser Gehorsam gegen Gott. Denn nur im Gehorsam gegenüber Gott finden wir seine Hilfe, seine Kraft, sein Tragen, sein Vollbringen, seine Unterstützung, seine Motivation. So wird Gott verherrlicht. Wisst ihr, was Nägel und Menschen gemeinsam haben? Sie werden völlig nutzlos, wenn sie sich verbiegen. Charles Hutton Spurgeon hielt einmal in einer Kinderstunde eine Gegenstandslektion. Er hielt einen Stein in die Höhe und fragte die Kinder, wozu ist er gut? Die Kinder sagten, zum Bauen. Und wenn er sich nicht bauen lässt, wozu ist er dann gut? Fragte Spurgeon. Na, dann ist er zu nichts gut, sagten die Kinder. Dann hielt Spurgeon einen Bleistift in die Höhe und fragte, wozu ist der Bleistift gut? Zum Schreiben und Malen, sagten die Kinder. Und wenn er nicht schreibt und nicht malt, fragte Spurgeon, dann ist er zu nichts gut. Nun hielt Spurgeon ein Taschenmesser in die Höhe und fragte, wozu ist dieses Messer gut? Zum Schneiden, sagten die Kinder. Und wenn es nicht schneidet, fragte Spurgeon, dann ist es zu nichts gut. Schließlich fragte Spurgeon, wozu ist der Mensch gut? Die Kinder sagten, dass er Gott verherrlicht. Schön, sagte Spurgeon. Und wenn er Gott nicht verherrlicht, wozu ist er dann gut? Die Kinder schwiegen verlegen. Dann sagte eines zaghaft, dann ist er zu nichts gut. Liebe Geschwister, es genügt nicht einfach gut zu sein. Man muss es auch zu etwas sein. Ich wünsche euch und auch zuallererst mir, dass wir uns das ganz fest zu eigen machen. Diesen Auftrag, die Werke Gottes zu tun, diese Aufgabe, die unsere einzige Existenzberechtigung ist, dass wir uns nicht verbiegen, um in die Schienen der Welt zu passen, dass wir nicht unbrauchbar werden und Gott gehorsam sind, dass wir seine Werke tun und nicht die unseren. Das walte der Allmächtige, uns ewig liebende Gott. Amen.